Bruno Labbadia. Oh.
Es ist nun leider passiert. Der Weg ist frei für Investoren in die Bundesliga, in die DFL, wie man es so nehmen will. Die Clubs haben sich mit zwei Drittel Mehrheit dafür entschieden, dass Investoren in die Bundesliga mit eingreifen können. Ich bin kein Fan davon. Es heißt jetzt nicht, dass die 50 plus Einträge gekippt wird. Das muss man soweit sagen. Aber es wird leider, wie ich es jetzt schon gesagt habe, potenziellen Investoren wird ein Weg in die Bundesliga gegeben. Und davon bin ich null Fan und finde es auch sehr schade, wie das einige Geschäftsführer, einige Teams dann gehandelt haben, insbesondere wenn sie andere Vorgaben vom Verein hatten.
Du spielst da ja schon auf einen Verein in der zweiten Bundesliga an, denn es gibt ja noch so ein bisschen ein nachhallendes Echo, nicht nur wegen den Reaktionen der Fanseite, sondern auch, ja, es mussten ja 24 Vereine für den Vorschlag stimmen. Im Mai hat das ja noch nicht funktioniert bei der ersten Abstimmung quasi über einen etwas anderen Deal noch. Jetzt hat es gepasst, 24 von 36 Vereinen, also die Mindestmehrheit, die man quasi erreichen musste, die hat jetzt für diesen Deal gestimmt oder für einen potenziellen Deal. Und es gibt eben, sofern man allen Vereinen, die sich bisher dazu geäußert haben, ob sie dafür oder dagegen gestimmt haben oder ob sie sich enthalten haben, sofern man denen Glauben schenken darf, gibt es etwas Komisches bei dem Ganzen. Denn Hannover 96.
Wollen wir erstmal die Vereine nennen, die dagegen gestimmt haben? So die letzten 10 Stehenden, die noch diese ja, letzte Ehre
also
verteilen wollen.
Ich glaube, alle Vereine jetzt aufzählen, braucht es nicht. Ich denke mal, ihr habt auch schon viele Seiten oder so gesehen, die das repostet haben. Aber ja, es gibt ja ein paar Zweitliga-Vereine, die da dabei sind bei den Vereinen, die dagegen gestimmt haben.
Richtig. St. Pauli, Braunschweig, Düsseldorf, Magdeburg, Nürnberg, Hertha und Kaiserslautern.
Ist auch tatsächlich ein bisschen was Überraschendes dabei gewesen, Hertha zum Beispiel, aber jetzt natürlich unter dem neuen Präsidenten Kai Bernstein ja auch eine etwas andere Marschroute im Verein. Gleichzeitig.
Also, dass St. Pauli dafür dagegen gestimmt hat, ist null überraschend.
Nee, das jetzt nicht. Aber grundsätzlich gibt es da, finde ich, die ein oder andere Überraschung, da sowohl bei dafür als auch dagegen. Bei Traditionsvereinen, bei denen man es vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, die dann halt dafür gestimmt haben zum Beispiel. Oder auch eben Vereine, die dagegen gestimmt haben. Ein Verein, der jetzt offensichtlich, zumindest laut, wenn man das hier zusammenrechnet, mit den Ja- und Nein-Stimmen, mit den Enthaltungen, enthalten haben sich ja zum Beispiel Osnabrück und der FC Augsburg, zumindest, wie gesagt, haben sich die Vereine so geäußert, hat auch Hannover 96 dafür gestimmt, dass es eben einen potenziellen Deal gibt. Und das ist auf eine sehr, sehr komische Art dann jetzt passiert, denn eigentlich hat der e.V., also der Mutterverein hinter Hannover 96, hinter der Hannover 96 GmbH, dagegen gestimmt, beziehungsweise wollte, dass dagegen gestimmt wird. Und der Geschäftsführer Martin Kind, gibt ja immer wieder Streitereien zwischen Martin Kind und dem Mutterverein, jetzt auch Anfang der Saison, als Martin Kind quasi abgesägt werden sollte erst. Martin Kind hat jetzt ja offenkundig dafür gestimmt. Ich meine, er hat selber gesagt, er wird sich dazu nicht äußern, weil die Wahl ja geheim gewesen ist. Das ist natürlich auch eine schöne...
Vorteil. Das war ja auch vorher abgestimmt.
Ein schöner Vorteil, den er sich jetzt daraus ziehen kann, dass er eben keine Schuld, keiner Schuldigkeit quasi schuldig ist. Keine Offenlegung schuldig ist. Es ist nur trotzdem schwierig natürlich, wenn ein weisungsgebundener Geschäftsführer sich nicht an die Vorgaben seines Muttervereins hält und eben eigentlich Hannover 96 dagegen gestimmt hätte, zumindest laut Willen des Vereins, und eben der Geschäftsführer einfach sein eigenes Ding macht. Das ist halt eben dann auch nicht im Sinne von 50 plus 1, was bei Hannover 96 ja sowieso seit Jahren ein großes Thema ist. 50 plus 1, wird es überhaupt bei Hannover 96 überhaupt eingehalten mit Martin Kind oder nicht? Sebastian Kramer, der Präsident, beziehungsweise der Vorsitzende vom Mutterverein, der ja auch Gegner von Martin Kind ist, erkennt man relativ schnell, wenn man sich da mal ein paar Berichte zu durchliest, hat sich jetzt auch dazu positioniert und hat eigentlich der DFL so ein bisschen vorgeworfen, dass sie sich überhaupt nicht mehr um die Vereine kümmert, also um die Stammvereine hinter den, sage ich mal, GmbHs. Ist alles schwierig. Man weiß natürlich jetzt nicht, was das mit diesem Deal jetzt macht. Ja. Ob es das vielleicht kippen könnte, wenn es jetzt rauskommt, dass eben dein Geschäftsführer nicht dagegen, also nach dem Willen des Vereins gehandelt hat quasi, den er da vertritt. Aber ja, vielleicht wird es ja nochmal angefochten von irgendeinem Verein dann, der dagegen gestimmt hat. ich würde es mir wünschen, denn ich bin auch, so wie der Deal ausgelegt ist, auch absolut kein Fan davon und ich bin auch ehrlich gesagt generell kein Fan von einem Deal.
Ja.
Das hat mehrere Gründe, ich glaube, das müssen wir jetzt auch nicht ausschlachten.
Nee, dann, dafür würde es dann, glaube ich, auch viel zu lange dauern dann heute.
Ja, erstmal das genau, da bräuchte es eigentlich eine Sonderfolge, also ich kann es ja kurz fassen, ich finde halt zum einen die Ausarbeitung dieses Deals irgendwie schwachsinnig, wofür das Geld verwendet werden soll und zum anderen bin ich halt auch dafür, dass man halt auch nicht die Tür nicht mal einen kleinen Spalt da aufmacht.
Es sind ja nur 8%, aber trotzdem,
die
Tür wird halt geöffnet. Die Tür wird halt geöffnet und das ist das große Problem.
In 3 Jahren sind es vielleicht nur 15% und in 5 Jahren sind es vielleicht nur 20%. Und ich finde das eigentlich klar, bei der Bundesliga kann man jetzt auch sich darüber streiten, ob das Ganze mit Produkten wie RB Leipzig, der TSG aus Hoffenheim, die ja inzwischen wieder ein 50-1-Verein ist. Ich will es nur kurz fassen, bevor du mich jetzt unterbrichst. Man kann natürlich darüber streiten, ob Deutschland da überhaupt noch irgendwie so eine Sonderstellung hat mit den ganzen Vereinen und Mannschaften, die da im Profifußball rumhantieren. Aber ich finde es trotzdem in meiner fußballromantischen Ader trotzdem auch eigentlich schön, die Vorstellung, dass Deutschland vielleicht nochmal so der letzte Punkt ist, wo eben Investoren nicht irgendwie eine entscheidende Rolle spielen, wie es halt eben in Italien, in Frankreich, in England, in Spanien etc. der Fall ist. Und dass man das jetzt eben auch schon wieder aufweicht, finde ich einfach schwierig.
Ja, das ist sehr, sehr schade eigentlich alles. Ich glaube, so kann man das dann gut zusammenfassen. Insbesondere, wenn man halt am vergangenen Wochenende die Reaktion der Fans gesehen hat, beziehungsweise die Aktionen, bevor die Abstimmung dann war, dass sehr, sehr viele Vereine dagegen protestiert haben. Und hier und da mal wurden mal Banner hochgeworfen oder hochgezeigt gegen Investoren. Und ja, es wird nicht auf die Fans gehört und das ist nicht das erste Mal.
Und es ist ja auch nicht nur die aktive Fanszene, die irgendwie jetzt dagegen argumentiert, sondern es sind eben auch die Otto-Normal-Fans, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen. Ich habe eben gerade noch eine repräsentative Umfrage gesehen vom Kicker. Ich weiß nicht, ob du sie auch gesehen hast. Da hat der Kicker eben die Fans von Vereinen befragt, wie sie eben zu einem Einstieg eines DFL-Investors stehen würden. Und da hat nur die Fanlandschaft eines Vereins mehr dafür gestimmt, also mit der Mehrheit dafür gestimmt, das war von RB Leipzig mit 53%. Auf Platz 2 sind da die Bayern mit 37%, dann Wolfsburg 36% und dann geht es schon ganz schnell in die 20%iger, egal bei welchem Verein. Das heißt, es ist eigentlich auch relativ klar, dass nicht nur die aktive Fanszene dagegen ist, sondern auch die allgemeine Fanlandschaft. Und so eben im Endeffekt den Leuten vor den Kopf zu treten, ist schwierig, finde ich. Aber da sind natürlich jetzt auch die Fans in der Pflicht, da vielleicht auch ein Zeichen zu setzen und das so wie ich zu machen, einfach den Ticketpreisen nicht mehr zu entsprechen und einfach nicht ins Stadion zu gehen.
Yeah.
Und einfach mal den lokalen Sechstligisten zu unterstützen. Ich habe da auch immer wieder schöne Memes jetzt zugesehen auf X, dass man eben auch keine 6 Euro für ein Bier bezahlt, sondern nur 2,50 Euro für ein schönes Bier. Dann gibt der Platzwart von nebenan noch eine schöne Kräuterrunde aus. Und dann ist es doch einfach auch eine schönere Sache auf so einem Sonntag, als sich, entschuldige, Hoffenheim gegen Bochum vor 10.000 Leuten anzuschauen. War am Freitagabend, aber ist ja auch egal.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, gut. Aber damit können wir, glaube ich, irgendwie die Herleitung, die Überleitung, irgendwie
die Brücke schlagen
zu unseren Spieltagskategorien. Mit was willst du anfangen?
Ich muss einmal kurz die Spielerskategorien aufmachen. Ich fand, bei manchen Sachen war es ein bisschen einfacher, was zu wählen. Bei manchen Sachen war es ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel beim Tor war es tatsächlich diese Woche mal wieder, da gab es mehrere Kandidaten, würde ich mal eigentlich sagen.
Dass du zuerst rangehst, weil ich habe 2 Kandidaten und ich nehme dann den anderen.
Du musst doch immer das nehmen, was du für dich persönlich entscheidest und dich da nicht von mir beeinflussen lassen.
Ich hab's halt 50-50, aber bin, naja,
ja, also ich hab ein Treppchen mir hier aufgeschrieben, aber ich habe einen klaren Favoriten und das ist Laszlo Benesch beim 1-0 gegen Paderborn, weil das Ding aus einer Position, aus einer Drehung so rein zu hämmern, das ist schon
heftig. Auch aus dem Nichts irgendwie.
Das war auch das Tor hat auch den geilsten Effekt auf,
ja,
also auf mich als Zuschauer, als neutralen Zuschauer, jetzt wo ich am meisten mit offenem Mund da gesessen habe auf dem Sofa und gedacht habe, huiuiui, was ist denn
hier passiert? Im Stadion war es halt noch mehr so. Also ich habe mich nur so umgedreht und auf die Reaktion der anderen Fans dann geschaut und es war einfach ein magischer Moment. Und ja, jetzt wo du mir halt Benesch abgenommen hast, will ich eigentlich auch Benesch nehmen, was nicht.
Nimm ihn doch, das ist doch, wir können doch die anderen Tore trotzdem nochmal nennen.
Ja, ich muss Lasso nehmen. Also es ist einfach Ja, es war die beste Szene des Spiels. Mehr dazu später dann. Auf der 2 natürlich ganz klar. Florian Niederlechner verrückt hier.
Habe ich auch. Und auf der 3 habe ich noch Elhan Kuri in seinem Comeback seit September, das erste Spiel.
Schönes
Ding.
Ja. 90 plus 4, 90 plus 5. Was willst du mehr? Dann kommen wir, glaube ich, zum Spieler des Spieltages. Und ich gehe mal davon aus, dass wir einen Spieler vom selben Verein haben, aber nicht den gleichen.
Ich glaube, dass ich weiß, wen du genommen hast, wenn du es so anmoderierst. Und ich kenne dich auch jetzt inzwischen so ein bisschen. Und ich glaube, du hast unseren luxemburgischen Topstürmer genommen.
Ich musste unseren luxemburgischen oder unseren französischen Topstürmer
finden. Echt? Er kam aus Luxemburg. Er kam aus
Luxemburg, ja. Er hat ja letzte Saison in der luxemburgischen Liga in 30 Einsätzen sage und schreibe 58 Scorer gesammelt. Und wir haben, ich weiß auch gar nicht, ob es vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen war, wo wir uns gefragt haben, was ist eigentlich mit ihm? Warum spielt er nicht? Und letzte Woche habe ich es mehrmals erwähnt. Wer soll die Tore über Braunschweig schießen? Rajan Philipp soll die Tore über Braunschweig schießen. Und er hat es in diesem Spiel getan. Er kam in der 45. Minute rein, hat das Spiel an sich gerissen, in Zusammenarbeit mit deinem Spiel des Spieltages, auf den du dann gleich zu sprechen kommst. Und ja, ich finde einfach nur diese ganze Story dahinter, dass wir schon mehrmals über ihn geredet haben, dass er nie wirklich eine Chance bekommen hat und jetzt auch mal 45 Minuten Zeit bekommt, und sie derartig dann nutzt, da war es dann für mich klar, dass ich ihn wähle, auch wenn er nur in Anführungsstrichen ein Tor, eine Vorlage gemacht hat.
Ich habe ihn auch erst überlegt, einfach nur eben aufgrund der Story dahinter. Aber du hast es schon ein bisschen richtig erraten. Ich habe Fabio Kaufmann genommen, weil es ist, glaube ich, auch die Story des Spieltages. Ein bisschen, dass Fabio Kaufmann 2 Tore, eine Vorlage macht bei einem Spiel, wo Braunschweig mit dem Rücken zur Wand stand. Besonders nachdem das 1-0 für Wiesbaden gefallen ist, weil dann hättest du die Saison eigentlich auch recht langsam ad acta legen können. Jetzt mit den 3 Punkten, ich möchte nicht sagen, Braunschweig hat wieder Chancen, aber sie haben wieder...
Sie sind wieder da.
Die Chancen irgendwie stehen besser. Die Chancen stehen jetzt auf jeden Fall besser, weil sie können jetzt vielleicht am Wochenende auch nochmal mit Punkten, wir kommen jetzt später noch auf den Spieltag zu sprechen, mit Punkten können sie vielleicht zumindest ihre Ausgangssituation nochmal ein bisschen verbessern und ein bisschen besser darstellen. Und da war eben dieser 3-1-Sieg, war da so verdammt wichtig. Ich möchte aber auch noch einen dritten Spieler nennen, der ernstzunehmende Chancen gehabt hätte. Hätte Elhan Kuri nicht in der Schlussphase des Spiels noch das 1-1 gemacht, denn was Jonas Urbich da für Dinger gehalten hat, das war krass.
Ja, manche würden fast sagen, dass er ein sehr, sehr guter Transfer in dieser Saison war.
Ja, er hatte auch schon seine Spiele, wo es auf und ab ging, so ein bisschen leistungstechnisch, aber in letzter Zeit ist es auf jeden Fall wieder der aufsteigende Ast.
Ja, der Jonas Urbich, den ich vor der Saison predicted habe auf jeden Fall, denn ich finde ihn immer noch ein super Tor, der ist jung und er wird seinen Weg gehen.
Ja, natürlich, er ist auch ein super Keeper und das ist ja auch absolut normal, dass es da mal ein paar Schwankungen gibt in den Leistungen. Nur jetzt inzwischen hat er sich wieder ein bisschen gefangen. Und echt eine Top-Leistung jetzt auch gegen Magdeburg. Halt leider noch mit dem Gegentor am Ende, dafür, dass er auch nicht viel konnte. Aber hätte er jetzt wirklich zu Null gespielt, hätte ich ihn, glaube ich, sogar genommen.
Ja, dann gehe ich um die Überleitung nochmal. Wir müssen nochmal über Braunschweig reden, ganz kurz. Denn sie sind meine Überraschung des Spieltages. Denn ich hätte nicht erwartet, dass sie nach so einer ersten Halbzeit dann zurückkommen und das Spiel noch drehen und dann auch verdient drehen und verdient in Wiesbaden gewinnen. Ich hätte nämlich nicht gedacht, dass sie auswärts 3 Tore schießen, dass Braunschweig auswärts überhaupt Punkte geholt hat, ist der Wahnsinn. Und ja, sie haben mich dementsprechend überrascht, auch wenn es gegen einen Aufsteiger ging. Und honorable mention natürlich an Osnabrück, die es geschafft haben, zu Hause ein 1-1 gegen Pauli über die Zeit zu bringen, will ich nicht sagen. Denn zum Ende hin sah es gar nicht mal so schlecht aus und sie hätten dieses Spiel auch gewinnen können. Hat man auch am Jubel dann gesehen.
Das ist auch meine Überraschung. Osnabrück holt einen Punkt gegen St. Pauli. Aber allein schon, weil St. Pauli einfach in der ersten Halbzeit schon 7-0 führen könnte. Die haben Osnabrück ja so an die Wand gespielt und die haben auch echt gute Chancen gehabt. Die sind einfach nur sowas von nachlässig damit umgegangen und haben halt in der zweiten Halbzeit dann auch einfach Osnabrück ein bisschen ins Spiel kommen lassen. Ist ja oft in dieser Saison, was man St. Pauli vielleicht ein bisschen ankreiden kann, dass sie eben ein Spiel nicht über 90 Minuten durchziehen, haben wir letzte Saison auch bei Heidenheim ab und zu kritisiert. Das ist auch manchmal bei St. Pauli eben so. Ich meine, klar, du kannst nicht 90 Minuten lang Gegner dominieren, das ist mir auch bewusst, aber sie lassen manchmal die Gegner ein bisschen zu sehr wieder ins Spiel kommen. Osnabrück war das jetzt eben auch so. Deswegen hat es mich auch schon überrascht, aufgrund des Spielverlaufs in der ersten Halbzeit, dass Osnabrück da noch einen Punkt holt. Auf jeden Fall eine Überraschung. Aber ja, auch Braunschweig hätte ich nicht unbedingt mit dem Auswärtssieg gerechnet.
Nee, auf gar keinen Fall. Wer ist denn bei Oder was ist denn deine Szene des Spieltages?
Ich glaube, das ist eine Szene, die uns allen in den Kopf geblieben ist. Es ist nicht auch nur eine Szene, es ist eigentlich ein ganzes Spiel. Denn ich habe als Szene, die sinnbildlich dann eigentlich für den Irrsinn steht, der da passiert ist am Wochenende, zwischen Rostock und Schalke gewesen. Also da habe ich eben die rote Karte jetzt von Brumado genommen, die eben nach VAR-Eingriff 30 Minuten nach der Unterbrechung stattgefunden hat. Also, dass eben erst dieses Spiel unterbrochen wird, aufgrund der Ausschreitungen zwischen den beiden Fanlagern, und dann eben dieses Spiel weitergehen soll und es erstmal damit startet, dass Winter, also der Schiedsrichter, zum VAR geht und Brumado eben auch zu Recht eine rote Karte zeigt. Aber das ist einfach ein Irrsinn gewesen, was in diesem Spiel los gewesen ist. Deswegen für mich als sinnbildliche Szene die rote Karte an Brumado.
Ja, ich auch. Auf jeden Fall. Also es war so kurios, weil ich hatte ja das Spiel und ich saß dann ja diese 20, 30 Minuten, die das Spiel dann unterbrochen hat, saß ich dann da ja so und habe mir gedacht, so, okay, was passiert danach? Also ich habe auch gar nicht mehr mental daran gedacht, ob sie jetzt das überhaupt noch checken würden, ob sie dem jetzt noch eine rote Karte geben. Und dann, als Winter auf den Platz gegangen ist und dann dieses VAR-Zeichen gemacht hat, dann wusste ich, dass was abgeht. Und wenn, sobald er dieses Zeichen macht, ist eigentlich klar, dass er mit Rot runterfliegt. Weil der wird sich ja nicht das erste Mal dann diese Szene anschauen. Das wird er in der Halbzeit schon gemacht, oder in der Pause schon gemacht haben, in der Unterbrechung gemacht haben. Und ich hoffe einfach, denn das weiß ich jetzt nicht, das habe ich nicht herausgefunden, ich hoffe einfach, dass der Schiedsrichter das schon im Vorhinein den beiden Teams verraten hat. Dass es da eine mögliche rote Karte gibt und nicht Rostock da jetzt 30 Minuten in dem Kabinentrakt saß und sich gedacht hat, hey, wir haben gleich 11 gegen 11. Weil das wäre...
Ich gehe davon aus, dass das niemand wusste, weil die Reaktion echt? Von...
Ja, von Brumado, die war schon ein bisschen
überraschend. Nicht von Brumado, sondern von den Rostocker Spielern. Also Markus Kolke kam schon ganz schön ungehalten auf Winter zu.
Na, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
Also so, das siehst du sowohl, hast du in den Live-Bildern gesehen dann, als auch jetzt als in den Highlights von der Sportschau ist es, glaube ich, gewesen, oder von Sport 1, ich weiß es nicht mehr.
Sportschau hat auch eigene Kameras da.
Auf jeden Fall, also ich habe es im Live-Bild auch schon gesehen, okay, ja, weil ich da auch schon,
da habe ich mir wohl zeitgleich Brumado zurechtgelegt.
Auf jeden Fall ist die komplette Rostocker Mannschaft eigentlich auf Winter zugestürmt, okay. Und Kolk hat dann so ein bisschen die Leute weggeholt, eben als Kapitän, und hat dann nochmal mit Winter gesprochen und der hat ihm halt eben auch nochmal gezeigt, warum er jetzt eben Rot gegeben hat. Es ist eine klare Rote.
Aber ich finde es dann sehr, sehr schade. Ich habe
diesen Aspekt noch gar nicht jetzt irgendwie im Kopf gehabt, dass das ja auch einfach dann ein bisschen bescheuert ist für die Rostocker.
Ja, natürlich. Also für die Schalke ja auch in dementsprechend, weil die denken auch, ich bin 11 gegen 11, aber die haben ja den Vorteil, dass sie mal mehr sind.
Wie gesagt, also ich weiß es jetzt auch nicht, ich habe jetzt auch keine gesicherten Infos, aber die Reaktion der Rostocker Spieler weist eigentlich für mich darauf hin, dass sie eben das nicht wussten, weil sonst wären die nicht so empört zu Winter gelaufen.
Also Winter hat ja auch im Vorhinein die beiden Trainer rangerufen und denen was erklärt, aber das kann ja auch einfach nur ein Bild für die Kameras gewesen sein, dass er ihnen sagt, wie ich es eben euch schon gesagt habe, ich gucke mir das Ding jetzt nochmal an. Und das finde ich halt sehr, sehr unglücklich gelöst, aber ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Ja, absolut. Also wer da mit dem Ellbogen voran so reingeht, der hat auch nichts anderes verdient als eine rote Karte. Ich glaube, da
gibt es Schumacher hätte auch rot bekommen können, müssen, je nachdem, wie man es auslegen will.
Es gab ja so einige kuriose VAR-Eingriffe an diesem Spieltag. Nicht nur in Rostock, sondern auch in anderen Stadien. Aber auch das sind Themen. Sowohl in Hamburg gab es ja kuriose Eingriffe. In Düsseldorf gab es eine rote Karte, die zurückgenommen wurde. Es kommt ein anderes Beispiel. Es war viel los. Die Schiedsrichter hatten viel zu tun am Wochenende.
Sehr, sehr viel zu tun. Mit welchem Spiel willst du starten?
Mit welchem Spiel will ich starten? Jetzt am kommenden Freitag?
Am kommenden Freitag. Hinrundenabschluss.
Es sind ja die beiden Vereine, über die wir gerade eben länger gesprochen haben, Schalke und Rostock, auch wieder beide im Einsatz. Schalke bei einem der vielleicht heißesten Teams in der jetzigen Phase, nämlich bei der Spielvereinigung aus Fürth, die natürlich jetzt relativ spät noch den Ausgleich bekommen gegen Magdeburg. Ansonsten würden sie nämlich auf einem Relegationsplatz stehen.
Hätte ich so nie kommen sehen. Nach dem
Saisonstart,
wo sie dann 1-0-4 standen.
Sie haben auf jeden Fall einen schlechten Saisonstart erwischt. Und Alex Zorniger ist natürlich ein guter Trainer. Er ist ein sehr, sehr interessanter Trainer. Sie standen auf jeden Fall nicht 1-0-4, aber sie standen zum Beispiel nach
1-0-3 auf jeden Fall, glaube ich.
Genau, sie standen auf jeden Fall nach 5 Spieltagen 1-1-3. Sie waren auf jeden Fall unten drin an der Anfangsphase der Saison. Und Alex Zorniger ist ein ein Trainer, der ein klares Konzept hat, einen klaren Beispielen will und auch sehr, sehr hohe Erwartungen an seine Spieler hat, besonders was die Laufleistung auch angeht. Und es hat ein bisschen den Anschein gehabt, als würde das Ganze nicht so richtig funktionieren. Inzwischen kann man aber sagen, glaube ich, über die letzten Wochen, das hat einen richtig geilen Effekt auf diese Mannschaft und die spielt auch einen guten Fußball inzwischen. Lässt gut den Ball laufen, gute Konter, trotzdem irgendwie defensiv stabil, eben so stabil, wie du sein musst, um da eben oben mitzumischen. Und jetzt gegen Schalke, das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, gegen die du, glaube ich, genau diese Stärken brauchst, denn Schalke ist defensiv, auch wenn es jetzt gegen Rostock ein bisschen besser aussah, aber es war eben auch nur Hansa Rostock, die offensiv wenig angeboten haben und die dann eben auch zu 10 gespielt haben am Ende. Das ist eine Mannschaft, die defensiv auf gar keinen Fall sattelfest ist, die Schalker. Und ich glaube, wenn du da halt eben diese Schnittstellenpässe, wie es Fürth eben sehr, sehr stark machen kann, wie es Nogota zum Beispiel immer wieder initiiert, wenn du die da durchbringst, dann kannst du die Schalke Abwehr wirklich vor Probleme stellen. Gleichzeitig Schalke vielleicht jetzt eben auch mit einer eigentlich ganz, ganz guten Leistung in Rostock und auch eben davor gegen Osnabrück. Ja, es sind zwei Gegner.
Gute Leistung unterschreibe ich nicht ganz, weil die erste Halbzeit war von beiden Teams sehr, sehr bodenlos. Also da war, ist ja quasi nichts passiert, außer die beiden Standardsituationen, die die Schalke dann hatte. Gut, sie haben gar nichts von Rostock zugelassen. Also sie haben offensiv, waren die wirklich nicht aktiv. Aber jetzt eine gute Leistung, Schalke attestieren, die waren die bis zur 60. Minute auch komplett harmlos und waren da auch schon 20 Minuten in Überzahl. Oder sogar länger. Nachspielzeit gab es auch. Also waren es 25.
Vielleicht ist meine Messlatte für Schalke auch einfach diese Saison relativ weit nach unten gerutscht. Das kann natürlich auch sein. Aber ich finde inzwischen, dass die Automatismen ein bisschen besser greifen. Ein Lastmit ist zwar total unglücklich auf dem Feld, aber der bringt sich ein bisschen besser ein. Also außerhalb der 16er sollte der machen, was er will, aber innerhalb der 16er ist das schon wirklich schwierig, was da passiert. Ein Karaman ist wahrscheinlich einer der effizientesten Spieler derzeit in der Liga. Idrissi hat jetzt ein Top-Startelf-Debüt hingelegt und auch Terodde hat beide Tore super eingeleitet.
Mit. Simon Terodde war für mich der Spieler des Spiels in Rostock, denn nicht nur hatte ich ihn bei Kickbase, sondern, wodurch ich natürlich auch hauptsächlich auf ihn geachtet habe, aber er war halt hauptsächlich abgemeldet, aber das ist halt ein Simon Terodde, den musst du für diese 2-3 Szenen, die er im Spiel hat, auf dem Feld lassen und wie er den Ball vor dem 1-0 festmacht und dann weiterleitet auf Idrissi, ist ganz, ganz hohes Niveau, was in dieser Liga dann Simon Terodde maßgeblich dann machen kann. Und diese Basics braucht halt Schalke einfach wieder, dass die Einzelspieler, die was können in dem Kader, das auch zeigen. Und ich würde in Zukunft nicht von Simon Terodde jetzt erstmal abwenden oder eher woanders hingehen, denn der hat das richtig gut in Rostock gemacht.
Vor allem, weil Sebastian Polter jetzt auch erstmal für das Rest des Jahres ausfällt. Terodde sollte also eigentlich weiterhin seinen Stammplatz haben. Drexler
ist ja auch noch nicht fit. Rest des Jahres klingt sehr, sehr krass, wenn man noch ein Spiel hat.
Ja, aber er fällt jetzt fürs Wochenende aus. Also Terodde ist, denke ich mal, gegen Fürth auch weiterhin gesetzt und eben auch zurecht. Ich weiß auch gar nicht, warum Kicker ihm die schlechteste Note von den Schalker Spielern gegeben
hat. Wahrscheinlich, weil er halt wenig Ballkontakt hatte, könnte ich mir vorstellen. Ja. Und auch hier natürlich sind da Ballverluste, was ja zum Spiel des Stürmers gehört.
Ja, ansonsten, ich möchte noch einen Spieler hervorheben. Tobi Mohr hat tatsächlich nach einer absoluten Schwächephase bei Schalke, wo wenig ging. Also Tobi Mohr hat nicht mal wie ein Zweitligaspieler gewirkt. Der hat sich ein bisschen gefangen jetzt, hat jetzt auch eine gute Partie gegen Rostock gemacht. Und ich glaube eben, dass Schalke an sich mit dem Comeback gegen Düsseldorf, auch wenn es nicht funktioniert hat, dann im Sieg gegen Osnabrück, dann im Sieg jetzt gegen Rostock, auch wenn es zwei schwache Gegner sind, jetzt vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen wieder tanken kann, um eben gegen Fürth besser dazustehen und vielleicht auch defensiv sicherer zu stehen. Ich glaube trotzdem, dass Fürth aufgrund eben dieser Stärken, die sie fußballerisch haben, aufgrund der spielerischen Klasse, die sie auch haben, als Favorit in dieses Spiel reingehen wird, auch wenn Fürth weiterhin Auswärtsschwäche hat, die mir und Alex Honninger nicht wirklich zu erklären ist. Aber sie haben sich auch da ein bisschen gefangen und ich glaube, Schalke wird da auf jeden Fall vor Probleme gestellt. Ein torreiches Spiel wird es aber ohnehin, glaube ich, nicht.
Nee, das würde mich auch überraschen. Ich kann mir so ein 1-1, vielleicht 2-2, ist jetzt noch nicht ganz torreich. Aber
2-2 würde ich schon als torreich bezeichnen.
Das wäre die Grenze, glaube ich. Ich sehe eher einen Sieg für eine Mannschaft. Ich kann mir das bei beiden Seiten vorstellen, wenn Schalke jetzt ein bisschen Blut geleckt hat. Und ja, es wird, glaube ich, ist ein schöner Start in den Spieltag, der natürlich unterstützt wird von der Partie SC Paderborn, eben gegen Hansa Rostock, die letzte Woche gegen Schalke verloren haben. Und Paderborn in Hamburg solide aufgetreten, würde ich sagen. Jetzt kein krasses Spiel gemacht. Mussten sie aber auch in der zweiten Hälfte nicht. Haben dann durch individuelle Fehler des HSVs profitiert, haben ihre Sache dann gut gemacht, super verteidigt. Der HSV hatte sehr, sehr wenig Chancen dann in der zweiten Hälfte. Aber was ich sagen muss, ist, ich habe noch nie so eine schlechte Torhüterleistung gesehen, die das Spiel 0,0 beeinflusst hat.
Von welchem Torwart jetzt?
Von Bovenik.
Ich weiß auch noch nicht so ganz, ob dieser...
Also du hast wahrscheinlich Konferenz geguckt.
Ich habe Konferenz geguckt, ja.
Es gab in der ersten Hälfte, ich weiß nicht, wie die gezeigt wurden, halt ist halt Luck, ob die Konferenz da ist oder nicht. Er hatte 2-3 Szenen, wo er im Aufbauspiel den Ball fast verliert und an einen HSV-Stürmer eigentlich verlieren muss und dadurch dann ein Tor entstehen muss, was dann nicht passiert. Plus, dass in der 90. Minute oder 90. plus 8 ein Bakariata, der den Ball aus 23 Metern fast in die Torecke chippt, ist Wahnsinn. Und dann in der 93. hat er die Audacity, den Ball mit der Brust anzunehmen bei einem Schuss von, ich weiß nicht, aus Benisch oder so war. Und das fand ich auch, also ich fand ihn gar nicht gut und irgendwie hat es das Spiel 0,0 beeinflusst.
Ich habe es jetzt in der Konferenz auch jetzt nicht so wahrgenommen, aber so ganz bin ich jetzt aus dem Torwartwechsel auch nicht schlau geworden, auch wenn natürlich die Ergebnisse bisher Kwasniok irgendwie recht geben, aber das auf den Torwartwechsel zurückzuführen, finde ich auch irgendwie hanebüchen. Ich finde, Yannick Huth ist eigentlich weiter noch, wenn er seine Schwächen hat und seine Patzer jetzt auch die Saison, ist weiter ein solider Zweitliga-Keeper und auf jeden Fall auch nicht das Problem gewesen bei Paderborn. Aber eben auch mit Wöwink jetzt eben 6 Punkte aus 2 Spielen, die muss man eben auch erstmal holen und Paderborn hat zumindest so ein bisschen ihre spielerische Komponente gegen Hamburg, finde ich, nicht unbedingt zeigen können, aber ich meine, ein Auswärtsspiel in Hamburg, wie willst du da spielerisch auch unbedingt immer auftreten, haben aber trotzdem gute Konter gehabt.
Ja, in den Kontersituationen haben die einen richtig guten Fußball gespielt, also die wurden natürlich vom HSV gepresst, haben sich aber daraus hin dann immer befreit und das fand ich sehr, sehr positiv.
Haben man ja auch beim 1:1 dann gesehen, von Bibia.
Ja, sehr, sehr schöner Angriff, ging dann auch sehr, sehr schnell, ich glaube vorher gab es dann ja einen Abstoß oder einen Freistoß oder ich weiß gar nicht mehr, was das war und ja, das war einfach eine solide Einzelaktion von zwei Spielern, wo dann eine HSV-Abwehr auch nicht gut aussieht, aber auch im Endeffekt nicht viel machen kann, weil es einfach sehr gut gespielt ist.
Also ich fand auch eben, das Spiel gegen Hannover war eben auch spielerisch, auch eben nicht ganz so gut, aber es hatte eben gute Phasen und das ist, glaube ich, etwas, auf das Kwasniok jetzt schon ein bisschen aufbauen kann, weil Paderborn ist nicht mehr die spielstarke Mannschaft, die sie in der letzten Saison waren. Dafür gab es eben aber auch Abgänge und eben auch einfach, glaube ich, viel, was da auch intern passiert ist über den Sommer, was dieser Mannschaft eben auch eine gewisse Verunsicherung gegeben hat und jetzt eben wieder mal 2 Erfolge hintereinander zu holen, ist wichtig und jetzt eben gegen Rostock ist das eigentlich der perfekte Stolperstein zum einen, aber natürlich auch eigentlich die perfekte Chance, mit 3 Siegen am Stück in diese Winterpause reinzugehen mit einem guten Gefühl und eben auch vielleicht oben so ein bisschen wieder anzuklopfen tatsächlich.
Du kannst in die Top 6 mit einem Sieg springen.
Eben, du kannst wieder richtig nach oben. Es sind ja sowieso Platz 6 bis 10, sind alle punktgleich. Natürlich kannst du jetzt auch wieder auf Platz 10 runterrutschen, aber ehrlich gesagt, ich glaube, die Wahrnehmung von Paderborn in der Hinrunde, wenn die jetzt auf Platz 10 abschießen, das wäre jetzt auch kein Beinbruch. Denn am Anfang dachte man schon so, boah, Paderborn vielleicht eher ein Kandidat für unten drin. Und jetzt haben sie sich eben gefangen, jetzt haben sie gegen Rostock eigentlich einen guten Gegner, um da nochmal einen Sieg zu holen.
Ein verunsicherten Gegner, sagt man ja immer.
Genau, zu Hause eben gegen eine Mannschaft, die unsicher ist, die in den letzten Wochen wenig geholt hat, bei der es nicht lief. Und ich glaube, Paderborn ist eine Mannschaft, die das ausnutzen kann. Aber trotzdem muss man eben vorsichtig sein, dass man eben über genau solche Mannschaften nicht stolpert, wie es zum Beispiel der HSV oft in solchen Situationen tut.
Ja, der HSV stolpert sehr, sehr gerne in diesen Situationen. Dieses Mal ist es dann auch zu Hause passiert. Und zuallererst muss ich ein kleines, jetzt kommt mein 5-Minuten-Plädoyer, muss ich was gegen den Schiedsrichter sagen. Weil
ich möchte dich noch kurz unterbinden, weil ich habe mir noch einen Fakt aufgeschrieben und ich werde ihn sonst vergessen.
Okay.
Nee. Ich werde ihn sonst vergessen, weil du gerade angesprochen hast, es ist zu Hause passiert. Es ist mir erst vor der Aufnahme kurz aufgefallen, es gab einfach keinen einzigen Heimsieg jetzt am Wochenende.
Ja, das
habe ich auch gelesen. Es gab 6 Auswärtssiege.
Ich hatte das auch gelesen.
Es gab 3 Unentschieden, ansonsten gab es nur Siege für die Auswärtsmannschaften. Am Sonntag nur Auswärtssiege. Also das ist schon, glaube ich, bisher noch nicht vorgekommen, ohne dass ich jetzt nachgeprüft habe.
Ja, also konnte Tim Walter dann noch quasi nichts dafür. Spaß beiseite, aber es war kein guter Auftritt vom HSV. Das ist glasklar, darüber müssen wir nicht reden. Die erste Halbzeit fand ich eigentlich ganz, ganz gut. Man ist schon verdient in Führung gegangen. Man hatte 2-3 Chancen vor dem 1-0 und das Tor war dann einfach eine Sahneleistung von Laszlo Benesch. Und zur Halbzeit ein 1-1 fand ich eigentlich, war ein bisschen zu wenig, war unter den Möglichkeiten, obwohl natürlich Paderborn auch Chancen hatte. Aber, dass ein Videoschiedsrichter in der Szene eingreift und einen Christian Dingert auf dem Feld korrigiert, weil er sieht es in der realen Geschwindigkeit und gibt einem Muheim die gelbe Karte, was für mich komplett die richtige Entscheidung ist. Muheim sieht gar nicht den Spieler, beziehungsweise will gar nicht aktiv in den Spieler reingehen, sondern will halt zum Ball und trifft halt den Spieler. Es ist ein klares Foul, es ist gelb, mehr aber auch nicht, da der Obermeier war das ja, den Ball in die Mitte annimmt. Er läuft nicht in Richtung Tor, er hat keine freie Bahn zum Tor, er ist locker noch 23 Meter vom Tor entfernt und ein Hadži Kadunić, auch wenn er gerne mal wegrutscht, ist trotzdem noch da und kann eingreifen. Und das dann an Monitor, der Schiedsrichter sich dazu entscheidet, hey, oder der VAR ihm nur ein Standbild gibt, ist für mich nicht nachvollziehbar, weil du siehst, mit diesem Standbild hat der Schiedsrichter Christian Dingert nicht gesehen, wie Obermeier den Ball annimmt. Er hat nicht gesehen, wie die reale Geschwindigkeit ist, logischerweise. Und er hat auch nicht gesehen, dass Hadži Kadunić da rechtzeitig dazwischen gegangen wäre. Und es ist für mich 0,0 eine klare Fehlentscheidung. Und generell ist es keine rote Karte. Ob der HSV überhaupt noch ein Tor daran geschossen hätte, sei dahingestellt, ist auch nicht wichtig, denn es ist eine verdiente Niederlage. Darüber will ich nicht reden. Aber man muss es ja erfassen, was ist, wenn sowas an einem 33. Spieltag passiert, wenn es um Abstieg geht, wenn es um Aufstieg geht, bei irgendeiner Mannschaft. Und dass dann der VAR eingreift, das kann ich nicht nachvollziehen und finde ich einfach schlecht, was aber nicht das Schlechteste an diesem Tag war.
Ich glaube auch, dass es mit einer gelben Karte und Foul einfach auch gereicht hätte in dieser Szene. Denn ja, man kann, glaube ich, wenn wir ganz lange darüber argumentieren, kann man irgendwie einen Case aufmachen, dass er an sich aufs Tor zulaufen kann. Aber
kann.
Das ist ja auch nicht frei. Und es ist auch kein guter Winkel und es ist in vergleichbaren Situationen auch auf Gelb entschieden worden. Und da finde ich es auch ein bisschen albern. Ich habe es auch nicht ganz verstanden, als ich es dann am Samstag gesehen hatte. Dachte ich auch so, warum gibt es da jetzt Rot? Was wird da jetzt überprüft? Ich kann auf jeden Fall den Frust verstehen, aber wie du schon gesagt hast, es hat am Ende, glaube ich, auch nicht mehr den großen Unterschied gemacht. Trotzdem ist es natürlich eine Szene, die man ansprechen muss.
Ja.
Einfach weil es halt auf jeden Fall sehr, sehr diskutabel ist und auch ein bisschen, ich will nicht schwachsinnig sagen, aber auf jeden Fall.
Doch, ich sag schwachsinnig.
Am Rande dessen.
Ich sag schwachsinnig.
Wir können ja gleich auch mal beim HSV bleiben, denn die haben jetzt ein knackiges Auswärtsspiel am Wochenende vor der Brust. Die reisen nämlich ins Frankenland nach Nürnberg.
Ja, und das wird Tim Walters letztes Spiel beim HSV.
Oh, du lehnst dich da also schon mal aus dem Fenster. Es gibt ja wirklich viele, viele Berichte jetzt. Ich habe zum Beispiel vom Abendblatt jetzt nochmal was gelesen, dass eben der Druck auch steigt. Auch Klaus-Michael Kühne hat sich zugeäußert. Das hatte ich jetzt die Frage, also, ob das die sportliche Instanz ist, die jetzt sich dann zu äußern sollte.
Ich kann mich nicht am Beginn oder zu Beginn der Folge über Investoren aufregen und jetzt Klaus-Michael Kühne zitieren, wie der weiter raus haben will.
Ich fand's nur irgendwie
witzig. Bin bei meiner eigenen Meinung lieber. Denn auch jetzt gehen meine 5 Minuten weiter. Ich habe Jonas kurz zu Wort kommen lassen. Es ist jetzt sehr lange so gewesen, dass ich ja immer ein Team Walter war. Das habt ihr so mitbekommen und dahinter stehe ich auch zurecht. Aber die Entwicklung in dieser Saison ist wirklich nicht gut. 4 der letzten 11 Spiele nur gewonnen. Im Pokal raus, weil er zu offen defensiv stand. Da muss Nader Djindawi einen langen Ball spielen und auf einmal hat Reze von außen 1-1 gegen einen Mikel Bronsis, der da ein bisschen der eingeschult wurde. Und es ist halt einfach, in dieser Saison ist irgendwann der Punkt erreicht, wo man mit Walter nicht mehr weitermachen kann. Leider das einzige Problem, was ich noch habe, ist, ich habe keinen wünschenswerten Ersatz. Und das ist, nein.
Bruno Labbadia, oh.
Der einzige Name, den ich gerne in den Ring werfen würde, wo ich mich sehr drüber freuen würde, der mit seiner Spielart in die zweite Liga passen würde, der einen offensiven Fußball spielt, welchen er in der Niederlande schon trainiert hat, mit HSV-Vergangenheit ist natürlich Ruud van Nistelrooy, wäre...
Ich dachte, Peter Hyballa.
Peter Hyballa hat eher Sachen mit Sport Digital zu tun, von daher Grüße gehen raus. Und ja, den habe ich ja letztens, also wenn ich den manchmal im Büro über den Weg laufe, hat immer so ein breites Grinsen auf, der Peter Hyballa. Ich sollte ihn eigentlich echt mal fragen, ob der zum HSV möchte. Aber das ist was anderes. Nee, also es ist an der Zeit, weil man ist jetzt in einer Situation, wo mittlerweile auch diese Magic zwischen der Mannschaft nicht mehr irgendwie nicht mehr da ist. Und deswegen ist jetzt der richtige Zeitpunkt, denke ich. Denn man ist noch in der Situation, wo man aufsteigen kann, einen neuen Trainer zu finden.
Ich glaube auch, dass du langsam mit einfach die Spielidee von Walter auch ausgelutscht hast. Ja. Und dass auch einfach die gegnerischen Trainer inzwischen die Mittel haben, um dagegen vorzugehen. Das hast du auch in den Spielen gesehen, wo
das der HSV gewonnen hat. Das siehst du auswärts halt am meisten. Auswärts ist es am besten. Und die Auftritte hier zu Hause gegen Paderborn und Braunschweig waren ja genauso schlimm.
Das hast du selbst in Auftritten gesehen, wo der HSV eben gewonnen hat. Ich erinnere mich an das Spiel in Hannover, wo der HSV auch schlecht aufgetreten ist, zwar gewonnen hat,
in Überzahl sogar. Wo sie schlechter waren, als sie in Über- oder als sie mit gleich vielen Spielern auf dem Platz gestanden haben. In Unterzahl hat der HSV das dann super verteidigt, muss man ja sagen.
Aber es waren halt wirklich auch Spiele mit dabei, die schwierig gewesen sind, und ich glaube auch so langsam, dass eben dieser Ballbesitzfußball, den Walter halt eigentlich spielen lassen, der auch inzwischen verflüchtet ist, dafür steht der HSV ja auch nicht mehr in dieser Saison, sondern man weiß nicht mehr so ganz, wofür der Spielerisch steht. Und
Paderborn hatte zur 35. Minute mehr Ballbesitz als der HSV.
Ja, und inzwischen stehen halt auch die Ergebnisse nicht mehr wirklich auf Seite von Tim Walter. Ich meine, sie sind Dritter, aber sie sind halt auch schon 4 Punkte weg vom direkten Aufstiegsplatz. Und wenn es am Wochenende jetzt vielleicht auf 7 Punkte anwächst, dann ist es halt eine Hausnummer, wenn du halt mit einem Etat und mit einer Mannschaft reingehst, die in dieser Liga, ich möchte nicht sagen aufsteigen muss, aber aufsteigen sollte. Zumindest vor dem FC St. Pauli vor Holstein Kiel.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Also wenn am Ende der Saison Hertha und Schalke vor dir stehen, dann ist das so. Das sind die Bundesliga-Absteiger, sollten die sein, die aufsteigen. Als Schlusssatz nochmal, ich verdanke Tim Walter sehr viel. Also er hat in den letzten 2,5 Jahren sehr, sehr viel für den HSV gemacht und auch diese Brücke zu den Fans von der Mannschaft geschaffen und wirklich eine schöne Mentalität wieder aufgebaut und aus dem Verein eine Familie gemacht, und was sehr, sehr positiv ist und wofür er sehr, sehr viel dann gemacht hat, was auch sehr, sehr gut ist. Sonst würden wir nicht so dastehen. Aber man muss irgendwann auch loslassen, und das Paderborn-Spiel war dann Genüge für mich. Man muss, um seinen Job zu halten, muss er, glaube ich, einen sehr, sehr starken Auftritt in Nürnberg hinlegen, was schwer ist, weil HSV auswärts und Nürnberg, gut, Christian Martinia wird nicht spielen, der ist ja verletzt. Und Nürnberg ist halt auch nicht in der sehr, sehr guten Phase aktuell. Deswegen muss der HSV da schon glasklar gewinnen.
Ich bin gespannt, wenn es halt eben wirklich zur Trennung kommt, wer da dann als Ersatz bereitsteht. Es gibt ja so ein paar Namen, die da auf jeden Fall im Gespräch sein könnten, aber darüber werden wir dann, glaube ich, sprechen, wenn es soweit ist.
Wir haben ja
Wir haben eine lange Winterpause, wo wir auf jeden Fall sehr, sehr viel über Bruno Labbadia als neuen HSV-Trainer sprechen können oder als alten neuen
HSV-Trainer. Wie witzig wäre es?
Ich glaube tatsächlich, dass das nicht das Schlimmste ist, was dem HSV passieren könnte. Was wäre das Schlimmste? Es wäre auch nicht das Beste, was dem HSV passieren könnte. Also das Schlimmste, was dem HSV passieren könnte, ist, wenn man halt wirklich die ganze
Urs Fischer wäre das Schlimmste, was dem HSV passieren könnte, weil...
Nee, das glaube ich nicht.
Nee, aber guck dir mal den Kader an. Also der kann doch nicht defensiven Fußball spielen, dieser Kader. Das passt doch
gar nicht. Ja, also Urs Fischer wäre auf jeden Fall... Ich habe den Namen Urs Fischer des Öfteren jetzt auf Twitter gelesen zum HSV, und ich dachte mir auch so...
Woher?
Irgendwie so richtig passen tut das einmal eigentlich jetzt auch nicht. Also dann passt eher so ein bisschen Harakiri-Fußball, wie Enrico Maaßen ihn spielen lässt. Auch wenn ich jetzt den auch nicht unbedingt beim HSV sehen wollen würde als HSV-Fan. Aber ich glaube, wirklich das Schlimmste wäre, wenn man wirklich nochmal so eine Hafenrundfahrt machen würde und einen Felix Magath, einen Mirko Slomka oder so. So einen zurückholen würde, dann wäre wirklich...
Bernd Hollerbach, der will auch mal einen
HSV-Trainer haben. Bernd Hollerbach habe ich vorhin auch ganz kurz dran gedacht. Man könnte natürlich auch wirklich dann... Es gibt natürlich viele Namen, die da irgendwie, glaube ich, auf jeden Fall in den Topf gehen würden. Ein Thomas Reis, glaube ich, wäre auf jeden Fall ein Name, der gedroppt werden würde von irgendeinem Medium. Ein Dirk Schuster wäre, glaube ich, auch ein Name, der jetzt bei jedem freien Job genannt wird. Aber eben auch ein Sandro Schwarz, André Breitenreiter, Heiko Herrlich vielleicht auch nochmal als Rückkehrer, vielleicht weil er in der zweiten Liga auch ganz guten Job gemacht hat. Das sind alles Namen, glaube ich, die irgendwann mal, jetzt nicht unbedingt beim HSV, aber generell bei Vereinen, glaube ich, irgendwie in den Medien auftauchen werden, wenn es irgendwo mal wieder eine freie Trainerstelle gibt. Und ich glaube, das wird auch beim HSV passieren, dass da einfach random alle Trainer genannt werden, die halt immer genannt werden.
Ja. Ich freue mich aber ein bisschen drauf, auf diese Diskussionsphase, muss ich sagen.
Ja, also erstmal würde ich natürlich als HSV-Fan, glaube ich, hoffen, dass Tim Walter noch das Ruder rumreißt, aber ich glaube es inzwischen auch nicht mehr unbedingt. Und ich meine, das ist eben eine Sache, die wir dann in der Winterpause besprechen können. Kommen wir nochmal kurz zum Gegner. Der 1. FC Nürnberg hat nämlich eine super Auswärtspartie gemacht jetzt am letzten Wochenende gegen Elversberg, auch wenn sie spielerisch natürlich unterlegen gewesen sind, aber das ist gegen Elversberg, glaube ich, jetzt auch keine Schande diese Saison, und trotzdem haben sie sich eben effizient gezeigt und eben auch in den richtigen Momenten gute Phasen gehabt. Gleichzeitig hat Elversberg natürlich auch ein bisschen den Sieg verschenkt, beziehungsweise einen Punkt verschenkt. Aber Nürnberg jetzt wieder ein bisschen gefangen, nachdem sie eine kleine Schwächephase gehabt haben. Jetzt wieder einen Punkt geholt und jetzt sind sie auch punktgleich mit dem 6. Platz. Also Nürnberg mit einer guten Ausgangslage, können sie jetzt in den Winter reingehen. Jetzt gegen den HSV, der auch angeknackst ist. Vielleicht sind da ja Punkte möglich eben. Das ist, glaube ich, die Chance gegen den HSV zu punkten, war noch nie so groß wie diese, wie jetzt. Mal vielleicht noch, also zumindest ist sie relativ gut.
Ja, auf jeden Fall.
Es gab auf jeden Fall schon mal schlimmere Zeitpunkte, um zu Hause gegen den HSV zu spielen.
Ja. Ja, es gibt immer bessere Zeitpunkte. Es gibt immer bessere Zeitpunkte als die
aktuellen. Ja, nein, das stimmt. Aber Nürnberg an sich, glaube ich, ein Punkt ist da theoretisch möglich. Ein Sieg würde mich an sich schon ein bisschen überraschen, aber ich würde es auch nicht ausschließen wollen. Dann hat eben Nürnberg auch mit einer positiven Note die Hinrunde beendet. Und es ist eben weiter. Nürnberg ist in einem Findungsprozess, in einem Umbruch, wo sie eben viele junge Spieler wie in Usun zum Beispiel halt eben installieren wollen mit einem Fiel, der eben auch eine interessante Trainerpersonalie ist aus den eigenen Reihen. Und ich glaube, so ein Sieg wie eben gegen Elversberg, das sind auch Erfahrungen, die die Spieler nochmal sammeln. Und das ist bisher eine gute Saison, die die spielen. Gegen den HSV wird es nochmal ein interessantes Spiel. Genauso wie eine Neuauflage haben wir auch nochmal vom DFB-Pokal-Achtelfinale im Parallelspiel Magdeburg gegen Düsseldorf.
Ja, ich bin mittlerweile, steht der Zug vor mir und ich muss mich jetzt entscheiden. Ich habe es ja gesagt, ich wollte mal eine Woche Zeit geben und jetzt steht er hier.
Also der Schaffner hat schon zum vierten Mal in die Trillerpfeife geblasen.
Er guckt mich richtig an, weißt du. Er ist so ein Death Stare in meine Augen und sagt jetzt, Brudi, entscheide dich. Und ich glaube, ich bin unentschlossen, ich steige einfach ein auf gut gelingen. Denke aber trotzdem, dass es gegen Düsseldorf nicht mit Punkten
und du, endet. Und du steigst dann zusammen mit Christian Titz aus, der dann am 20. Januar entlassen. Den HSV zu Schalke führt. Ich habe diesen Case schon gelesen. Das ist etwas, Story, woran ich nicht glaube, aber...
Das wäre so schön.
Nein, Christian Titz wird nicht während der Saison, sofern er nicht entlassen wird, wird er Magdeburg nicht verlassen, das kann ich mir nicht vorstellen.
Auf gar keinen Fall wird der HSV auch bei ihm anklingeln und Ablöse an Magdeburg zahlen für den Trainer, den sie vor 4 Jahren, 5 Jahren rausgeworfen haben.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber glaubst du, dass Christian Titz an sich das machen würde?
Wenn er das Job angeht, also wir gehen jetzt hypothetisch davon raus, er wird gefeuert bei Magdeburg in der Winterpause.
Ja, was nicht passieren würde, aber...
Was nicht passiert, so rein hypothetisch?
Ja.
Ja, geht er zurück zum HSV.
Ja, ich glaube, das wäre auch ein...
Der Kader ist hier gemacht für ihn.
Ja, und ich glaube, du kannst auch fast nichts Besseres halt machen, wenn du beim 1. FC Magdeburg rausgeworfen wirst und die Chance hast, dann den HSV zu trainieren. Ich glaube, das ist... Ein Karriereschritt nochmal, den kaum ein Trainer ablehnen würde. Jetzt eben geht es am Wochenende nochmal gegen Düsseldorf nicht um seinen Job. Ich glaube, jetzt sitzt da jetzt auch nicht fest im Sattel, aber der ist jetzt auch nicht, glaube ich, kurz davor rausgeworfen zu werden, weil dafür waren die letzten Wochen dann eben auch zu solide noch. Gegen Düsseldorf wird es jetzt schwer, obwohl Düsseldorf halt selber in einer Situation ist.
Ich kann Düsseldorf
nicht einschätzen. Nee, Düsseldorf ist schwer zu greifen, weil eigentlich an sich spielen sie eine gute Saison. Sie spielen oft wie ein Aufsteiger, um dann direkt im nächsten Moment, wo sie sich wirklich vielleicht auch oben festbeißen können, direkt im nächsten Moment wieder zu verlieren. Jetzt eben gegen Kiel das direkte Duell verloren und das ist eben auch ein entscheidendes Duell gewesen, denn jetzt sind sie sogar hinter Fürth zum Beispiel 5 Punkte weg von den direkten Aufstiegsrängen. Und Düsseldorf, da kann mir jeder erzählen, was er will. Düsseldorf will, glaube ich, mindestens in die Top 5, wenn nicht sogar in die Top 4, weil sie letzte Saison auch Vierter geworden und ich glaube, verschlechtern will sich da gar kein Verein. Und jetzt eben so weit weg von den direkten Aufstiegsplätzen, das tut den Düsseldorfern, glaube ich, schon weh. Und deswegen ist da auch ein bisschen Druck auch vor dem Magdeburg-Spiel, um eben da oben dran zu bleiben. Weil ansonsten kommen die Vereine von unten natürlich auch wieder. Hertha, Elversberg, Hannover, Paderborn, Nürnberg. Das sind alles Vereine, die punktgleich ziehen können.
Ja, also das ist ein Must-Win-Game, tue ich mich schwer. Aber ein Spiel, was sie gewinnen sollten. Denn...
Wenn du Aufstiegsambitionen anmelden willst, dann Potenzial, musst du dieses Spiel jetzt gewinnen.
Das Potenzial ist da, aber sie nutzen es halt nicht in den richtigen Momenten. Beziehungsweise haben sie dann, wenn es wichtig wird, in diesen Topspielen, fehlt ihnen irgendwas. Jetzt gegen Kiel in einem Topspiel, gegen den HSV war das in einem Topspiel so. Und sie zerstören halt die kleineren Gegner, will ich jetzt fast sagen, oder da, wo sie überlegen sind. Also ein Elversberg haben sie ja, oder die SV Elversberg haben sie ja komplett nach Hause geschickt damals. Oder Nürnberg, zerstören sie an einem Samstagmittag aufs unnötige 5-0, so verkloppen sie die. Und in den wichtigen Spielen, dann eine Woche später, fehlt dann irgendwas und das müssen sie abstellen, wenn es dann was nach oben werden soll. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie dieses Auswärtsspiel bei Magdeburg gewinnen werden, denn Magdeburg ja letzte Woche jetzt auch nicht so heftig stark gegen Fürth. Und ja, ich kann mir einfach, ich freue mich aber auf das Fußballspiel, weil ich glaube, das wird ein sehr, sehr schönes Spiel.
Ich glaube auch, dass Düsseldorf eine Mannschaft ist, die auf jeden Fall auch dafür gemacht ist, um eben dieses aggressive Anlaufen, dieses aggressive Pressing von Magdeburg eigentlich ganz gut aufzufangen. Das ist eine Mannschaft, die erfahren ist, die einen guten Ball spielen kann, einen sicheren Ball spielen kann, die nicht viele große Experimente macht auf dem Weg nach vorne. Ich glaube, das ist ein Gegner, der unangenehm ist für Magdeburg, für deren Spielweise, weil Düsseldorf sich eben auch nicht so oft zu Fehlern zwingen lässt, zumindest jetzt nicht zu so Kollektivfehlern. Und ich glaube auch, dass Düsseldorf da schon mit Punkten wieder nach Hause fahren kann. Ich wollte gerade sagen, ein schöner NRW, aber warum sollte ich das sagen sollen? So schön finde ich NRW jetzt eigentlich auch nicht. Tut mir leid an alle, die aus NRW kommen. Ich habe ja selber Familie, die auch Düsseldorf-Fans sind. Egal, ich rede mich um Kopf und Kragen. Kommen wir noch zum letzten Spiel in der Samstagskonferenz. Das ist die Hertha aus Berlin. Die spielt zu Hause im Olympiastadion gegen den VfL Osnabrück.
Berlin. Fährt
die Punkte die bleiben nach Berlin. In Berlin.
Die Punkte bleiben in Berlin, bin ich mir auch sehr sicher. Und es ist eine der formstärksten Teams in dieser Liga. Hättest du mir das so vor 8 oder hättest du mir das nach Spieltag 6 gesagt, hätte ich dir den Vogel gezeigt. Wahrscheinlich, weil die Hertha da ja sehr, wie sage ich das jetzt vorsichtig, nicht optimal gestartet ist und auch keinen optimalen Fußball gespielt hat. Aber sie haben gezeigt, dass sie sich in den letzten Wochen verbessert haben, auch viel einen höheren Floor geschafft haben, was so die schlechteste Leistung ist, die sie bringen können. Und wenn es dann auch mal schlecht läuft und du auch mal einen Rückstand gerätst, dann kommen sie auch zurück. Sie haben es im Pokal unter der Woche zweimal bewiesen, dass sie in der 90. und 120. getroffen haben. Und jetzt am Wochenende war es schon wieder. Sie lagen 1-0 gegen Kaiserslautern zurück und haben das Spiel dann noch spektakulär gedreht. Ja, die rote Karte von Kaiserslautern existiert, aber es ist trotzdem nicht einfach, dennoch zurückzukommen. Und davor habe ich Respekt und das ist eine sehr, sehr wichtige Charakteristik, die Hertha BSC da zum Ende der Hinrunde aufweist.
Trotzdem finde ich halt irgendwie, dass man schon wieder gesehen hat bei der Hertha, wie abhängig sie halt von den individuellen Spielern sind und ihrer Klasse, denn es lief ja dann eigentlich auch erst, nachdem Rese und Tabakovic wieder zurück reingekommen sind gegen Kaiserslautern. Davor war das eher ein Auftritt, der schwierig gewesen ist offensiv.
Also wenn du beim
ja, natürlich, wenn du bei irgendwelchen anderen Vereinen
auch die Spieler rausnimmst. Wenn du bei St. Pauli Hartl rausnimmst, sieht es wahrscheinlich ja genauso aus.
Ja, obwohl, mit Irvine hat es ohne Irvine
funktioniert. Ja, aber nimm Hartl und Irvine raus.
Na gut, das sind jetzt aber auch halt
ja, Tabakovic und Rese. Also jetzt nicht, ich will nicht Tabakovic und Rese mit Hartl und Irvine vergleichen, aber im Kontext
ja, Mannschaft. Von der Wichtigkeit für ihr Team ist das wahrscheinlich ähnlich, aber sind vielleicht Rese und Tabakovic sogar noch mal wichtiger für die Hertha als vielleicht Hartl und Irvine für St. Pauli. Man kann mal jetzt auf jeden Fall drüber streiten. Ich finde trotzdem, ist irgendwie schwierig, dass du eigentlich eine Mannschaft hast, die auf dem Papier halt mit einem Niederlechner, mit einem Previjak trotzdem gut aufgestellt ist und die dann so ideenlos gegen Kaiserslautern spielt, die halt defensiv wirklich viel anbieten, auch unter Gramotzes immer noch viel anbieten und du das eben überhaupt nicht ausnutzen kannst und du dann eben wieder diese individuelle Stärke brauchst von Rese und Tabakovic, die dann irgendwie für diese Momente sorgen. Da werde ich auch weiterhin Pal Dardai das irgendwie so ein bisschen ankreiden, dass er es immer noch nicht schafft, da eine Spielidee zu schaffen, die auch mal ein bisschen nachhaltiger ist und ein bisschen mehr auf eben das Kollektiv abgetrimmt ist. Das ist etwas, was die Hertha lernen muss, um eben ganz, ganz oben wieder anzuklopfen, weil ansonsten, glaube ich, wird es halt eben eine Saison im Mittelfeld werden. Denn auch jetzt gegen Osnabrück ist das eben so ein Spiel, da reicht eine individuelle Klasse. Aber ich finde halt, das ist so ein Spiel, da kannst du doch auch mal ein bisschen was ausprobieren. Also,
was willst du denn ausprobieren?
In dem Sinne ausprobieren, dass du halt eben mal ein paar Spielabläufe oder sowas. Ich will jetzt auch Pal Dardai ja auch nicht vorwerfen, dass er jetzt irgendwie ein Mensch ist, der taktisch keine Ahnung hat oder sowas. Das ist ein Profitrainer. Oh ja, natürlich wird er seine Konzepte haben und natürlich werden die auch im Training Sachen einstudieren oder auch Sachen machen, die sie im Spiel vielleicht umsetzen wollen und es vielleicht auch einfach noch nicht so richtig hinkriegen. Aber solche Spiele wie gegen einen Gegner wie Osnabrück, die spielerisch so unterlegen sind, im Kollektiv auch, da will ich dann halt auch mal was sehen von der Hertha, was darüber hinausgeht, dass Rese drei Spieler austanzt und dass Tabakovic den Ball festmacht und ihn in die Tiefe steckt. Ja. Also irgendwie muss da doch ein bisschen mehr zu holen sein, weil auf Dauer glaube ich, dass das der Hertha dann langfristig keinen Erfolg bringen wird, dieses Spielsystem, was sie da derzeit fahren. Und ich, wie gesagt, gegen Gegner wie Osnabrück will ich da eigentlich auch mal ein bisschen mehr sehen.
Ja, und auf Seite von Osnabrück habe ich sehr, sehr wenig Hoffnung, dass da noch irgendwas jetzt Richtung oben, Richtung Nicht-Abstieg passiert. Ja, ein 1:1 gegen St. Pauli geholt am Samstagabend. Jedoch, erste Halbzeit schwach, du hast es schon gesagt, da kannst du 3-4-0 hinten liegen. Gut, zweite Halbzeit zurückgekämpft. Und das ist aber halt das, die Magie an der Bremer Brücke, will ich sie nennen. Denn sowas werden sie nicht auswärts bei im Olympiastadion schaffen. So eine Stimmung aufzubauen, so ein, hey, wir können den großen Favoriten jetzt hier stürzen. Und das wird, denke ich, nicht passieren. Und alles andere außer ein solider Hertha BSC Heimsieg würde mich stark überraschen.
Absolut. Also ich wäre auch überrascht, wenn Osnabrück da jetzt irgendwie an das gute Erlebnis jetzt gegen St. Pauli irgendwie anknüpfen würde und bei der Hertha Punkte mitnehmen würde. Sogar ein Punkt würde mich tatsächlich schon ein bisschen überraschen. Und auch ein Punkt würde halt Osnabrück nicht wirklich von der Stelle helfen. Auch wenn es natürlich schön ist, dass sie jetzt einen Punkt geholt haben. Ich glaube, das bringt der Mannschaft auch nochmal ein bisschen was und auch der Fanseele, dass sie eben dieses Topspieler um 20:30 auf dem Samstagabend da eben nochmal ein bisschen halbwegs erfolgreich gestalten konnten. Aber kommen wir mal lieber zum jetzigen Topspiel am Wochenende, was ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde, sowohl in der Ansetzung vor der Saison als auch in der Ansetzung jetzt. Denn Holstein Kiel gegen Hannover 96. Na, vor der Saison wurde es ja nicht angesetzt. Ja, okay. Ja, aber auch jetzt finde ich es irgendwie Holstein Kiel gegen Hannover 96. Klar, das ist der zweite gegen den sechsten. Trotzdem, Hannover 96 ist für mich auf jeden Fall in den letzten Wochen aus dem Kreis der Topmannschaften rausgeschlittert.
Hast du eine andere Topspiel-Alternative?
Ja, rein vom Namen her wäre natürlich Nürnberg-Hamburg, weil es halt einfach das prestigeträchtigste Duell ist, aber es ist natürlich sportlich jetzt auch kein Topspiel.
Und es ist auch nicht so cool, an einem Samstagabend dann womöglich noch aus Nürnberg zurückfahren zu müssen.
Ach, papp.
Ja, gut, aber darum geht es ja jetzt nicht.
Ja, aus Kiel nach Hannover, ja gut, okay, es geht, aber ja, mit Nürnberg-Hamburg ist es vielleicht nicht zu vergleichen. Aber also darum hat sich
schon in der Vergangenheit.
Ich glaube, darum hat sich die DFL jetzt nicht unbedingt geschert.
In der Vergangenheit war ja Nürnberg-Hamburg auch in den letzten 3 von 4 Mann war es, glaube ich, auch das 20-30 Topspiel an einem Samstag.
Ich wollte gerade sagen,
weil letztes Jahr war es an einem Samstag.
Letztes Jahr
war ich selber
du
da.
Warst doch da.
Ich war da, das war Samstag 20-30. Dann war jetzt Rückrunde war es nicht. Und die Saison davor war das auch an einem Samstag 20-30 in Nürnberg. Von daher, in Nürnberg ist es eigentlich immer 20:30. Aber anscheinend jetzt nicht. Es ist Holstein Kiel gegen Hannover 96. Es ist tabellarisch ein Topspiel. Ich freue mich schon auf die Partie. Und es wird nochmal ein richtiger Gradmesser für Holstein Kiel, wo sie dann endgültig, was sie ohnehin schon gemacht haben, dann beweisen können, dass sie ein Ausstiegskandidat sind. Also sie sind sowieso mit den meisten Siegen der Liga, aber trotzdem.
Ja, sie werden auch ein Aufstiegskandidat bleiben.
Natürlich, selbst auch wenn sie das verlieren. Ja, klar.
Weil sie bleiben auf einem direkten Aufstiegsplatz, sie überwintern auf einem direkten Aufstiegsplatz, was, also hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich dich halt ausgelacht. So geht es, glaube ich, auch vielen. Ich glaube, wenige haben gesagt, Holstein Kiel wird um den Aufstieg mitspielen. Und wenn ihr es gesagt habt, ich zücke meinen Hut, Chapeau Klack, jetzt auf jeden Fall gegen Hannover geht auch Holstein Kiel als Favorit in diese Partie, denn Hannover hat spielerisch nicht gezeigt, dass sie länger als 30 Minuten guten Fußball spielen können. Weder gegen die Hertha, noch dann gegen Paderborn. Gegen Paderborn war es sogar noch fast das beste Spiel in Unterzahl. Jetzt gegen Karlsruhe am Wochenende auch schon wieder nur 20 gute Minuten gehabt. Dafür waren diese 20 Minuten echt sehr, sehr gut. Aber davor halt auch 70 Minuten einfach das eingestellt, Fußball zu spielen. Ich war im Endeffekt sehr, sehr froh, dass ich nicht im Stadion gewesen bin, weil ehrlich gesagt, bei 26.000 Mann weiß ich nicht, ob ich mich da gerne in die Kälte gestellt hätte, frisch aus der Krankheit zurück und mir dieses Spiel angesehen hätte. Ich weiß nicht. Obwohl natürlich die in der 92. Tor nochmal zu sehen vor der Heimkulisse ist natürlich nochmal ein an sich geiler Moment.
Muroja.
Und dass dein Sam Muroja bei Kickbase auch noch ein Tor gemacht hat. Ansonsten ist, glaube ich, Hannover so langsam an einem Punkt angekommen, wo eben auch eine Diskussion starten kann.
Ja.
Über Stefan Leitl. Weil man eben sagen muss, ja, sie stehen auf Platz 6 und ja, sie haben einen 3-Jahres-Plan aufgestellt, um irgendwie mal ins Aufstiegsrennen einzugreifen, also ernst zu nehmen, ins Aufstiegsrennen einzugreifen. Aber sie waren ja auch schon sie standen ja auch schon besser da in dieser Saison.
Es dürfen halt Teams wie, also wir müssen das gleiche Argument wie beim HSV bringen, Teams wie Holstein Kiel dürfen nicht vor dir stehen.
Nee, dass ein Düsseldorf vor dir steht, fair. Ja, okay, dass es ist ein 50, Hamburg 50 vor dir steht, dass St. Pauli vor dir steht, das kann ich alles nachvollziehen, dass Fürth vielleicht wegen einer guten Phase vor dir steht, aber dass Kiel auch noch vor dir steht, also dass sie alle vor dir stehen, das ist halt, ja. Und alle auch noch so weit weg vor dir stehen.
Und
das
wahrscheinlich
ist halt
das Ding. Auch phasenweise auch besseren Fußball spielen.
Nicht nur phasenweise, sondern meistens spielen diese fünf Vereine besseren Fußball. Und wie gesagt, sie stehen ja auch nicht nur vor dir, sondern sie stehen teilweise weit vor dir. Kiel eben könnte auf 11 Punkte anwachsen, der Abstand zu Hannover. Und Hannover spielt eben einen Fußball, der schwierig anzugucken ist inzwischen. Sie spielen nicht mehr so unbedingt umschaltlastig, wie noch in der letzten Saison es oft versucht wurde. Sie spielen jetzt auch eine schlechtere Rückrunde als letzte Saison. Und
die Tabelle trübt halt. Die trübt halt leider für Hannover. Ja,
hätten sie einen Punkt weniger.
Genau,
hätten sie einen Punkt weniger, wären sie auf Platz 10. Und hätten sie drei Punkte weniger, wären sie es vielleicht sogar. Nee, sie haben ein gutes Torverhältnis, weil sie sich ja gegen Osnabrück da 7 Tore zusammengelügt haben. Ja, ist ja so. Also tut mir leid, die haben ja nur so ein gutes Torverhältnis, weil sie Osnabrück 7-0 weggeknallt haben.
Frag mal Düsseldorf mit den 2-3-5-0 Siegen.
Ja, das ist halt genauso eine Frechheit eigentlich. Oder die Hertha, dass die plus 7 dasteht, weil sie Fürth 5-0 weggeknallt hat. Oh, die Spielvereinigung aus Fürth, die jetzt auf Platz 4 steht, das ist einfach so crazy, was in dieser Saison teilweise alles passiert ist.
Und zeitgleich hat Fürth Paderborn 5-0 weggehauen. Das ist schön.
Das ist alles sehr, sehr kurios. Auf jeden Fall, Hannover muss da so langsam mal ein bisschen aufwachen und eben auch mal ein Spiel über die volle Distanz mal ernstzunehmend gestalten und auch gegen Kiel, besonders eben gegen eine Mannschaft, die so effizient Fußball spielt und mit den Fehlern, die sich Hannover erlaubt, wie eben zum Beispiel gegen Karlsruhe, das 2-2 Phil Neumann, schwierig, auf jeden Fall. Lars Stindl hat ja dann auch nochmal, nach 3 Sekunden ist ihm eingefallen, dass er doch mal 5 Jahre in Hannover gespielt hat.
Ich habe gesagt, dass er trifft.
Ja, aber dass er dann auch noch jubelt und dann im ersten, du hast ja richtig so, er jubelt so mit der Faust. Aber
nicht den Kopenhagen-Jubel gemacht.
Nee, das wäre auch noch schöner gewesen, aber war auch nicht vor der Heimkurve. Und dann nach drei, vier Sekunden fällt ihm ein so, oh scheiße. Und dann macht er noch die Arme so hoch, während er von den anderen so, der hat mir so, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. Jetzt brauchst du es auch nicht mehr so tun.
Wo der auch wirklich erstmal alle Jubel, alle Fortnite-Tänze gespammt hat, nach seinem Tor gegen HSV, auch vorher so den hier in die Hand gehoben hat.
Ja, ich glaube auch eben, dass ich möchte Lars Stindl das jetzt nicht, also Lars, wenn du das hörst, ich möchte dir das nicht irgendwie vorwerfen, aber ich glaube auch die Bewunderung von Seiten der Fans von Hannover zu Lars Stindl ist auch größer als die Bewunderung von Lars Stindl für den Verein andersrum. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich finde trotzdem halt als Kapitän auch, er war ja nicht nur ehemaliger Spieler 5 Jahre lang, sondern er war eben auch Kapitän in der Bundesliga-Zeit. Und da kannst du dir, auch wenn du in einer schwierigen Lage bist bei Karlsruhe, kannst du dir das, glaube ich, sparen, da zu jubeln. Aber es ist ja an sich auch, glaube ich, da kann man streiten drüber. Es ist eine Frage, glaube ich, die kann man 14 Folgen lang führen. Auf jeden Fall, um nochmal aufs Spiel zurückzukommen, Kiel natürlich mit einer super Ausgangslage jetzt auch zu Hause und Hannover wird es da schwer haben. Also alles andere als ein Kieler Sieg oder ein Unentschieden würde mich wirklich wundern. Wenn Hannover da 3 Punkte entführt aus Kiel, ich wäre stark beeindruckt.
Ja, ich auch. Also alles muss man leider so sagen. Es würde mich nicht genauso stark überraschen wie ein Auswärtssieg von Wien Wiesbaden bei St. Pauli. Aber es muss schon einiges dafür passieren und einiges für Hannover laufen, damit sie dieses Spiel gewinnen. Denn Kiel spielt eine sehr, sehr solide Runde und das werden sie auch in diesem Spiel so weiterführen. Und das wird auch St. Pauli machen. Also ich habe es letzte Woche gesagt, dass sie Osnabrück schlagen werden, haben sie nicht gemacht. Aber zu Hause gegen Wien Wiesbaden, gegen Ex-Coach Markus Kaczynski, sehe ich da jetzt keine große Möglichkeit für Wien Wiesbaden.
Nee, also Wiesbaden an sich natürlich mit einer guten Saison und das wird auch weiterhin so bleiben, auch wenn sie gegen St. Pauli verlieren würden. Das wäre trotzdem für einen Aufsteiger eine absolut zufriedenstellende Saison. 21 Punkte also potenziell 21 Punkte aus 17 Spielen, vielleicht 22 Punkte, vielleicht 24 Punkte, alles wäre absolut in Ordnung. Und ich glaube, niemand hätte Wiesbaden unbedingt jetzt zugetraut, dass sie relativ souverän auf einem Mittelfeldplatz stehen. Klar, der Abstand nach unten ist jetzt nochmal geringer geworden am Wochenende, weil eben zum Beispiel Karlsruhe gepunktet hat, weil Schalke gewonnen hat, weil Magdeburg einen Punkt geholt hat. Aber sie stehen ja trotzdem noch gut da. 4 Punkte weg von der Relegation, 10 Punkte weg von einem direkten Abstiegsplatz. Und das sind eben einfach gute Leistungen, die man Wiesbaden auch gut schreiben muss. Und das sind eben auch Spiele, oft dabei gewesen, wo sie eben auch verdient Punkte geholt haben. Also es waren jetzt, du holst ja keine 6 Siege, weil du Glück hast oder so, sondern einfach, weil sie auch gut Fußball gespielt haben. Und trotzdem wird, glaube ich, gegen St. Pauli wird es da nicht reichen. Wiesbaden ist halt eben eine Mannschaft, die du, glaube ich, ganz gut dominieren kannst als St. Pauli. Besonders eben zu Hause. Und St. Pauli wird dann die nächsten Punkte holen. Und ich glaube, auch als Herbstmeister dann in die Rückrunde gehen.
Ja, man hat halt letzte Woche bei Wien Wiesbaden gemerkt, gegen Braunschweig in der zweiten Hälfte, dass ein Markus Mathiesen halt fehlt. Der hat sich in der Woche zuvor dann verletzt. Ich glaube, eine Wadenverletzung war das. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und ja, da zuckt er mit den Schultern, es war eine Wadenverletzung. Auf jeden Fall hat er sich verletzt und konnte dadurch nicht spielen und wird wahrscheinlich dieses Wochenende auch nicht spielen. Und das hat man halt schon gesehen, dass sich dann da Lücken in der Abwehr gebildet haben, die es zumeist, wenn er auf dem Feld ist, nicht gibt. Aber gegen Pauli sehe ich da sehr, sehr wenig Chancen für einen positiven Ausgang für Wien Wiesbaden. Ich denke, Pauli wird dieses Spiel gewinnen. St. Pauli wird damit Herbstmeister sein. Und ich bleibe jedoch bei meiner Kritik, dass St. Pauli wird in dieser Saison eine Schwächephase haben. Sie werden auch noch Spiele verlieren. Das gehört dazu. So ist Fußball. Sie werden jetzt nicht mit 0 Niederlagen aus der Saison gehen. Aber diese 8 Unentschieden, die sie mittlerweile haben, die können irgendwann zum Problem werden und die können im Nachhinein dieses kleine Gramm auf der Waage, dieser kleine Punkt sein, warum du im Endeffekt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber was dir so eine geile Saison vermiesen kannst. Wir sehen das bei verschiedenen Teams in den letzten Jahren. Und diese Galligkeit auf den Sieg, die fehlt mir bei St. Pauli, wenn es halt eben unentschieden steht. Sie haben jetzt 8 Siege aus 16 Spielen. Ist jetzt auch nicht so krass, wenn man das so einfach nur sagt, als Tabellenführer. Aber haben halt auch 8 Unentschieden und haben nicht einmal verloren. Aber trotzdem, wenn du halt aus diesen 8 Unentschieden nochmal irgendwie riskierst und all out gehst gegen Schwächerteams in Spielen, wo du deutlich besser bist, dann sagen wir mal, gewinnst du 4 davon, so im Optimalfall, verlierst aber auch eins und hast dann noch 2 Unentschieden auf der Uhr und stehst dann trotzdem deutlich besser da als jetzt. Und Pauli ist halt eigentlich viel besser, als sie in der Tabelle dastehen.
Ich glaube auch, dass ihnen eben die Unentschieden zum Verhängnis werden könnten, wenn es eben soweit kommt, denn natürlich, es sind auch Unentschieden dabei gewesen, die absolut vermeidbar gewesen sind. Braunschweig, Magdeburg, jetzt Osnabrück. Sie haben eben gegen die
beiden schlechtesten Vereine. HSV,
ja. Aber sie haben eben gegen die beiden schlechtesten Vereine der Liga nicht gewonnen. Und das sind eben dann Spiele.
Das ist halt eine Hamburger Qualität.
Ja, aber sie haben auch Spiele. Hannover haben sie an die Wand gespielt, haben sie aber nicht zu Ende gespielt am Ende 0-0. Gegen Paderborn hatten sie ein schwieriges Spiel. Paderborn war da echt mal gut drauf. Ein solides 2-2 da für Paderborn dann. Gegen Fürth am Anfang der Saison auch nur 0-0, gegen Düsseldorf 0-0. Das sind alle Spiele gewesen, wo St. Pauli es, glaube ich, auch nicht bis zum Ende versucht hat. Richtig. Möchte ich ihnen tatsächlich schon vorwerfen. Da haben sie auf sicher gespielt und das würde ich mir wünschen, dass sie das jetzt gegen Wiesbaden nicht machen, weil, also, das sieht doch auch einfach doof aus, wenn du 8-9-0 stehst. Das sieht doch doof aus.
Natürlich sieht das doof
aus. Außerdem ist halt auch einfach, also St. Pauli könnte locker 5 Punkte mehr haben auf dem Konto.
Müssen.
Oder 4. Und dann würde die Situation halt einfach so entspannt aussehen für die. Und jetzt sind sie halt weiterhin so ein bisschen noch halt am Rest der Liga dran. Das heißt, ein bisschen sind komplett am Rest der Liga dran, sind ja auch punktgleich noch mit Kiel. Könnten eben auch die Herbstmeisterschaft noch abgeben, wenn es gegen Wiesbaden jetzt auch irgendwie in die Hose geht. Und das ist ja auch gar nicht mal ausgeschlossen. Trotzdem glaube ich, sie gehen als Favorit in dieses Spiel. Und ich hoffe eben auch, genauso wie du es schon gesagt hast, dass sie ein bisschen mutiger vielleicht mal auftreten gegen eben die etwas spielerisch schwächeren Vereine.
Die nicht die SV Elversberg sind.
Die nicht die SV Elversberg sind. Die spielen nämlich gegen Karlsruhe auswärts. Elversberg jetzt zu Hause mit einer Niederlage ja gegen Nürnberg. Trotzdem spielerisch ein super Spiel gemacht. Die hätten auch gegen Nürnberg gewinnen können. Hätten sie aber früher ihre Chancen genutzt und sie haben auch weiterhin.
Eben hast du aber noch gesagt, Nürnberg hat ein klasse Auswärtsspiel gemacht.
Ja, weil sie 3 Punkte geholt haben.
Okay.
Und weil sie eben effizient ihre Chancen noch genutzt haben, nachdem sie defensiv zwar Fehler gemacht haben, aber eben hinten raus das Spiel nochmal an sich gerissen haben, um dann eben die 3 Punkte zu holen. Ansonsten aber trotzdem Elversberg einen guten Auftritt gehabt, jetzt, wenn man halt das daran bemisst, dass Elversberg spielerisch dominant aufgetreten ist gegen eine Mannschaft wie Nürnberg und eben sich nicht den Schneid hat abkaufen lassen, was man eben auch immer noch sagen muss, Elversberg ist ein Aufsteiger, den viele abgeschlagen unten gesehen haben und die jetzt eben gegen Karlsruhe spielen, gegen eine Mannschaft, die weiterhin verunsichert ist, die hat sich auch gegen Hannover nicht unbedingt viel Selbstbewusstsein geholt, außer dass sie 2-0 geführt haben, aber eben in den letzten 20 Minuten noch 3 Punkte weggeschenkt haben und das unnötigerweise weggeschenkt haben. Ich glaube, das sind Ergebnisse, die auch weiterhin an Karlsruhe kratzen werden. Und wenn es jetzt gegen Elversberg auch nochmal schief geht, dann glaube ich, werden wir 4 Wochen lang Diskussionen über Christian Eichner haben.
Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen, insbesondere wenn du halt, du läufst in das Risiko rein, dass Elversberg dich auseinanderkombiniert. Das würde mich nicht überraschen, wenn die mehrere Angriffe haben, wo die richtig guten Fußball spielen. Und es gibt wahrscheinlich immer noch irgendwelche Experten da draußen, die die SV Elversberg nicht so hoch haben, wie sie die eigentlich haben sollten, die dann eben das als Munition dann benutzen, den Trainer rausreden zu wollen. Und es wäre ja nicht überraschend. Also sie sind auf Platz 14, sie stehen zurecht da, sie haben jetzt nicht irgendwie den Spark, dass sie sagen können, oh, die spielen richtig guten Fußball. Und sie müssen auch eigentlich Spiele mal zu Ende bringen. Also das Spiel gegen Hannover, das musst du, auch wenn es dann irgendwie eklig wäre, musst du das gewinnen. Tun sie nicht. Und ja, ich denke, das Spiel wird jetzt nochmal richtig entscheidend für Christian Eichner, weil wenn du da dann verlierst, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir da eine weitere Trainerdiskussion haben, wo dann die gleichen Namen rumfliegen werden.
Und dann muss auch leider Christian Eichner seine Bananen woanders essen.
Das ist immer geil, ne? Immer wenn er, wirklich, jedes Anfangsbild diese vom Bananen, Spiel hat er immer eine Banane in der Hand.
Ja, und immer wenn Torfeld, Banane. Ja. Also, was der an Bananenkonsum hat,
Bananenverschleiß. Das ist schon von,
was der, ja, Bananenverschleiß von Christian Eichner. Ich glaube, darüber kann man eine Bachelorarbeit schreiben.
Oh. Aber macht man dann eine Umfrage noch, oder Expertengespräche?
Ja, wenn du Christian Eichner bekommst, dann natürlich ein Expertengespräch. Ansonsten musst du natürlich Experten aus der Wirtschaft ranholen. Ja, ja. Und natürlich Psychologen und Ärzte vielleicht, ob das überhaupt so gut ist, so viele Bananen zu futtern. Und ich meine, wenn er jetzt schon so viele futtert, obwohl der KSC nicht mehr unbedingt erfolgreich ist, wie würde es erst sein, wenn der KSC wirklich oben mitspielen würde?
Oder wie wäre
dass
er
nach jedem Tor eine Banane gäbe?
Wenn er keine essen würde. Ist Christian Eichners essende Banane das Äquivalent zu Tim Walters Wasserflasche?
Also diese Wasserflasche bei Tim Walter ist auch wirklich etwas, was ich nicht vermissen werde, wenn er tatsächlich entlassen wird. Das ist auch, wie er jedes Mal mit dieser Wasserflasche rumläuft.
Ich denke auch immer, er wirft sie, wenn er sich.
Ja, weil er auch immer so rumhampelt mit der Hand, als würde er sie gleich werfen. Also ich meine, ich kann das ja an sich verstehen, dass du irgendwas in Hand haben willst oder so, womit du spielen kannst. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich bin auch so ein Mensch, der gerne irgendwie dann, Gott, das hätte doch ein Satz sein können, der wirklich ganz, ganz falsch abdriftet.
Was hast du gerne in der Hand, Jonas?
Zum Beispiel halt neben eine Flasche oder früher in der Schule einen Stift oder so, mit dem man dann irgendwie die ganze Zeit ein bisschen rumspielt. Oder so einen Kugelschreiber, den man die ganze Zeit auseinanderbaut. Ich glaube, das haben ganz viele Menschen gemacht. Fidget Spinner. Ja, nee, das
darf nicht. Stell dir doch mal Christian Eichner vor, an der Seite mit so einem Fidget Spinner.
Mit so, ja, wie so ein Fidget Spinner spinnt. Junge, Junge, Junge. Wir haben auf jeden Fall, bevor wir uns hier verrennen, noch ein letztes Spiel. Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Kaiserslautern. Kaiserslautern ja immer noch einen neuen Trainer, würde ich noch betiteln, unter Dimitrios Gramotzes. Haben sie jetzt zu Hause Niederlage geholt, also Niederlage erleiden müssen gegen die Hertha, nachdem sie eigentlich ja geführt haben. Und jetzt gegen Braunschweig im Auswärtsspiel. Sie könnten halt weiter auch in der Krise bleiben. Wenn sie das Spiel jetzt auch irgendwie noch nicht gewinnen, dann ist die Krise weiterhin real und dann Kaiserslautern ist inzwischen halt auf dem 15. Tabellenplatz abgerutscht.
Ja. Die haben so gut begonnen, ne? Also die waren, man hat sie fast ins Aufstiegsrennen reingeredet für eine kurze Zeit und jetzt rutschen sie potenziell auf Platz 16 ab. Gut, ob Rostock gewinnt, es ist einmal dahingestellt, aber ja gut,
die haben halt die letzten Unentschieden
würde ja reichen. Wenn Kaiserslautern verliert und Rostock einen Unentschieden holt, würde das ja reichen. Und dann hast du auch wieder Braunschweig im Nacken, wenn du dieses 6-Punkte-Spiel dann im Endeffekt verlierst. Ich glaube nicht, dass Braunschweig hier einen Heimsieg holt, aber ein Unentschieden würde mich nicht überraschen. Wenn Ryan Philipp dann nochmal einen Doppelpack macht, weil der Junge einfach weiß, wo das Tor steht, dann bin ich doch ein glücklicher Mensch.
Kaiserslautern ist gerade tatsächlich die Mannschaft, die neben Osnabrück am längsten auf den Sieg wartet, seit dem 6. Oktober.
Echt jetzt?
Das könnte potenziell, wenn sie jetzt gegen Braunschweig nicht gewinnen, also 3 Monate Liga-Sieg, ohne Sieg sein.
Ligasieg.
Ja, natürlich, sie haben den im DFB-Pokal ja gewonnen, aber in der Liga warten sie seit dem 6. Oktober, seit dem Spiel gegen Hannover 96 auf einen Sieg. Osnabrück ist die einzige Mannschaft, die noch länger wartet, die hat am 22. September den HSV geschlagen.
Ja, yes. Kopfschütteln.
Ist auch, Kopfschütteln auf beiden Seiten des Monitors. der 1. FC Kaiserslautern geht, glaube ich, trotzdem als Favorit in diese Partie rein, weil du, wer jede Mannschaft aus Osnabrück gegen Braunschweig als Favorit in die Partie geht und trotzdem Braunschweig.
Ich glaube, da könnten Drittliga-Teams gegen Braunschweig in Ring steigen und werden Favorit.
Also Jan Regensburg spielt eine Saison auf jeden Fall, die wollen wieder, dass wir über sie sprechen. Wenn du die Drittliga-Tabelle ein bisschen vor Augen hast. Jan Regensburg, die sind weit vorne.
Der Bruch kommt zurück.
Und wir müssen vielleicht nächste Saison auch noch über Markus Anfang sprechen. Und das will nun wirklich niemand.
Das will wirklich niemand. Also damit wollen wir gar nicht erst... Ja.
Bleiben wir bei Eintracht Braunschweig gegen Kaiserslautern. Braunschweig natürlich jetzt nochmal Selbstbewusstsein geschnappt gegen Wiesbaden mit dem Sieg, mit dem wichtigen Auswärtssieg. Und das ist natürlich, wenn sie das jetzt nutzen können gegen Kaiserslautern, dann ist Braunschweig ruckzuck wieder oben mit dran.
Oben mit dran?
Oben mit dran aus ihrer Sicht.
Okay.
Also an den Verein über ihn mit dran. Weil dann sind es potenziell nur noch 3 Punkte auf den Relegationsplatz, nur noch 4 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz. Und die kannst du ja easy einholen in der kompletten Rückserie.
Aber du musst das Spiel dafür dann jetzt auch gewinnen.
Damit du musst das Spiel dafür halt gewinnen. Weil wenn du das Spiel jetzt gegen Kaiserslautern noch verlierst, dann bist du halt auch noch 10 Punkte von Kaiserslautern entfernt. Aber es ist vielleicht genau jetzt der richtige Moment, um eben auf Kaiserslautern zu treffen.
Ja, absolut. Und es wäre ein sehr, sehr wichtiger Heimsieg für Eintracht Braunschweig. Ob sie den holen werden, das sehen wir dann am Sonntag um 13.30 Uhr bei eurem beliebten Pay-TV-Sender. Und wir danken euch damit fürs Zuhören. An dieser Stelle hoffen, dass ihr auch nächste Woche...
Es ist natürlich nicht euer beliebter Pay-TV-Sender. Gott, Schleichwerbung muss man hier fast kennzeichnen.
Ich habe ihn nicht benannt. Alles gut.
Aber das ist schon eine wertende Aussage. Oh Gott, jetzt müssen wir hier Dauerwerbesendungen drüber schalten.
Nein. Ich habe niemanden nichts benannt. Ich habe gar nichts gesagt. Ich fände nur, der Himmel ist blau. Das ist alles, was ich dazu sage. Und...
Es wird ja immer schlimmer.
Es ist an der Zeit, diese Folge zu beenden. Nächste Woche sprechen wir dann natürlich wieder über den letzten Spieltag der Hinrunde, ob wir dann vielleicht schon ein kleines Ranking machen, das entscheiden wir dann spontan, ob wir dafür eine extra Folge machen. Freut euch auf jeden Fall bis nächste Woche und bis dahin. Ciao.